Psalm 119, Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Kurz über den Psalm 119, das ist der längste Psalm, den es in der Bibel gibt. Ich weiß, dass Kollegen das früher als Strafarbeit für Leute benutzt haben, bei Jugendlichen, also wenn sie nicht aufmerksam waren, schreibt den mal ab. Das ist der längste Psalm in der Bibel. Würde ich nicht machen. Weil Wort Gottes als Strafe benutzen, das ist pädagogisch das Schlimmste, was du machen kannst. Wort Gottes ist nicht Strafe. Wort Gottes ist Geschenk. Plus, plus, plus. Geschenk. Plus, plus, plus. Ist doch nicht Strafe. Hallo? Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und Leute, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, sonst würde ich hier jetzt rumspringen, weil ich habe das erlebt, die ganzen letzten Wochen und Monaten, dass Gott meine Freude am Wort erneuert hat. Wow, das Wort ist richtig cool. Und die Bibel sagt, nur wer sucht, der kann etwas finden. Und nur wer gräbt, kann Schätze finden. Und überleg mal, ich glaube, dass jeder sich irgendwann so die letzte Zeit, kann ja bei manchen auch, wenn es euch nicht so gut geht, länger her sein, aber so die letzten 3 Jahre hast du dich doch irgendwann mal gefreut, oder? Über irgendetwas in deinem Leben hast du dich gefreut. Ich mache jetzt keinen Spaß. Ich meine das wirklich ernst, was ich sage, Leute. Stimmt das? Hast du dich mal irgendwann gefreut, die letzte Zeit? Und worüber? Worüber freut man sich? Ich habe mich nicht gefreut, dass Dortmund aus BVB aus dem Pokal geflogen ist. Darüber habe ich mich nicht gefreut, bin ich ganz ehrlich. Aber das sind nebensächliche Sachen, die sind ja gar nicht so wichtig. Aber ich komme aus dem Ruhrpott. Ja? Schalke oder Dortmund und ich lebe da nicht mehr, da kann man für beide sein. Ihr Lieben, worüber freut ihr euch? Das ist eine echte Frage. Ihr sollt mir jetzt nichts zurufen. Ihr müsst mal darüber nachdenken, worüber euch freut. Wann hast du dich das letzte Mal über das Wort Gottes gefreut? Hey, da sind Schätze drin. Dieses Buch ist voller Schätze. Dieses Buch ist voller Kraft. Dieses Buch ist voller Licht. In diesem Buch sind Nuggets drin. In diesem Buch sind Dinge drin, die dein Leben für immer positiv verändern können. Nur dieses Buch, allein dieses Buch ist das einzige Buch auf der Welt, was deine Ewigkeit positiv beeinflussen kann. Amen. Hau. Huck. Ihr könnt auch sagen, PTL, das heißt Praise the Lord. Wenn demnächst einer bei euch im Gottesdienst PTL schreit, wisst ihr Bescheid. Nur einfach mal um der Abwechslung willen. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir Freude am Wort Gottes haben und das nicht als Strafe empfinden, als Druck. Und gerade wenn ihr so ein Programm macht, weil das ist ja kein Kurzstreckenlauf, ihr wisst, was ich sagen will, das ist ja ein Marathon. Und dieses Buch ist wirklich ein so cooles Buch, aber es gibt dann so ein paar Abschnitte, die sind wirklich zäh, das muss man zugeben. Ganz ehrlich, die sind zäh und schwierig zu verstehen, auch für Theologen, ja? Und wenn euch die Theologen, wenn wir euch erzählen würden, welche Probleme wir haben, wie oft denkt, ihr habt Probleme mit der Bibel, ja, dann lasse ich euch in dem Glauben. Okay, wunderbar. Man kann Probleme schon mal haben, aber es löst sich dann vieles im Leben auf. Aber ich möchte euch wirklich dienen darin, dass ihr neue Freude am Wort Gottes bekommt. Ich habe euch letztes Mal 7 Punkte genannt, die Bibel von sich selber behauptet. Und ich gebe euch diesmal nicht Dinge, die Bibel von sich selber behauptet, sondern ich gebe euch 7 Argumente, warum die Bibel ein einzigartiges Buch ist und warum du sie weiter lesen solltest. Oder wenn du noch nicht angefangen hast, spring rein in dieses Buch. Geh in dieses Buch rein. Keiner kann sich entschuldigen. Such dir eine der neuesten und der neumodischsten Übersetzungen, die du dann auch verstehst. Und dann muss ja nicht so ein alter Luthertext sein, wo du dann liest, all die Weil und Sintemal, was heißt das denn? Ja, so. Ist klar, versteht man heute nicht mehr. Aber es gibt Bibeln, die sind so cool vom Text. Ich war früher, waren wir mit der Ansgar-Kirche in Hamburg, hatten wir zu tun. Da sind ja die ganzen Leute entstanden. Früher in Amerika hieß es Jesus People. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Jetzt habe ich einen Blackout. So kurz helfen. Die Martin Dreier, die Volksbibel, die Jesus Freaks. Die Jesus Freaks. Die sind ja in Hamburg gegründet worden, auch durch die Ansgar-Kirche. Und dann wurden sie irgendwann ausgelagert, weil natürlich die Ansgar-Kirche ein bürgerliches Plateau irgendwie als Treffpunkt so ein bisschen war. Und das ist ja eher so ein Szenetreff. Ne? Aber wenn du total modern redest, dann kauf dir die Volksbibel. Und dann wirst du die auch verstehen, die Bibel. Ich möchte euch total Mut machen, die Bibel zu lesen. Ich möchte euch ein wichtiges Argument nennen, dass die Bibel einzigartig ist und das ist ihr Überleben in der Geschichte. Und die Bibel ist viel kritisiert worden von modernen Theologen. Die Bibel ist kritisiert worden, ihr habt bestimmt von diesem Richard Dawkins gehört, dieser neue radikale Atheismus, der sich die letzten Jahre entwickelt hat, der in sämtlichen Fernsehsendungen war, wurden Filme gedreht und die Bibel, lächerlich und so weiter. Leute, das ist alles gar nicht neu, diese neue Bibelkritik, die sie immer so tut. Die Bibel wurde schon im 2. Jahrhundert, war sie Angriffen ausgesetzt. Ja, da haben schon Leute von Anfang an, ich nenne die Namen euch nicht, die sagen euch wahrscheinlich nichts, aber die haben da schon Dinge aufs Tapet gebracht. Im 2. Jahrhundert, wo die Bibel gerade erst so langsam alles nach und nach im Neuen Testament dann aufgeschrieben worden ist, das Alte war ja schon da. Und das ist alles nicht neu. Und die Bibel ist das meistattackiertste Buch in der gesamten Welthistorie. Kein Buch wurde so verfolgt und gehasst mit öffentlichen Bücherverbrennungen. Leute haben sich mit diesen Seiten auf Toilette den Hintern abgewischt. Das ist wirklich passiert, um Gott zu lästern. Was diesem Buch angetan worden ist, ist keinem anderen Buch der Weltgeschichte angetan worden. Und das zeigt, es gibt eine unsichtbare Macht, die dieses Buch hasst. Und zwar nur dieses Buch. Andere Bücher nicht. Die sind in dem Sinne nicht wichtig. Aber dieses Buch, warum? Weil dieses Buch auf der ersten Seite davon berichtet, wie das Böse in diese Welt gekommen ist und am Schluss, wie dieses Böse besiegt wird. Stimmt's, was ich sage? Und interessanterweise, wenn du danach forschst, welche Bücher der Bibel werden am meisten von Bibelkritikern angegriffen? Genesis. Total. Genesis, der Schöpfungsbrief von Anfang an. Warum? Weil hier der Teufel nicht mehr sagen kann, er flüstert den Leuten immer an, mich gibt es gar nicht, ich bin gar nicht existent. Und hier erklärt die Schrift, wie Satan in diese Welt Einzug gehalten hat. Und das möchte jemand verhindern, dass das bekannt wird, dass er Einfluss genommen hat. Und im letzten Buch der Bibel wird beschrieben, wie dieser jemand, dieser Böse, völlig besiegt wird, aussortiert wird, in eine andere Dimension, wir reden mal modern heute, hineinversetzt wird, wo er Menschen nie mehr schaden kann. Halleluja. Das ist großartig, oder? Aber es ist völlig klar, wenn ich dieser Gegenspieler wäre, dann würde ich alles tun, um dieses Buch zu finden. Die Bibel hat alle bösartigen Angriffe, Verbrennungen, Hohn und Spott, intellektuellen Angriffe, sie hat das alles überlebt. Und nicht nur überlebt, ich kann euch da Sachen sagen, die sind so krass. Die Bibel ist absolut konkurrenzlos, sie ist so einzigartig. Sie ist der Weltbestseller aller Zeiten. Und Gutenberg druckte die ersten Bibel auf seiner Presse. Und das machte diese Bücher zu den kostbarsten Büchern der Welt. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass eine Gutenberg-Bibel bei Christie's in New York für knapp 5 Millionen Dollar verkauft worden ist. Du kannst sie billiger kriegen. Du musst ja keine Gutenberg-Bibel haben. Und ich glaube, jemand aus der Gemeinde, wenn du das Geld nicht hättest, es wird dir auch jemand eine Bibel schenken. Das glaube ich, das wird es auch geben. Ihr Lieben, weißt du, was der Knaller ist? Ich sage euch nochmal einen Knaller. Weil einer, der die Bibel mit am meisten, am schärfsten angegriffen hat, war Voltaire, einer der meistgelesenen Schriftsteller der europäischen Aufklärung. Da ging es nicht um sexuelle Aufklärung, da ging es um humanistische Aufklärung, um sich von der Herrschaft der Kirche und der Bibel und eines Gottes zu befreien. Das war die humanistische Aufklärung. Und Voltaire war einer der größten Spötter und er hat dann behauptet, herablassend und spöttisch hat er geäußert über die Bibel, in 100 Jahren findet man die Bibel nur noch als Beweis der Dummheit früherer Generationen in Museen und Bibliotheken. Jetzt pass auf, dieser Mann ist 1778 gestorben. Das sind ungefähr 240 Jahre. Vor 240 Jahren ist dieser Mann gestorben. Hat er Recht behalten? Nein, ganz und gar nicht. Die Bibel ist viel verbreiteter in der Öffentlichkeit und in aller Welt und in über 2000 Sprachen übersetzt worden, als sie es vor 240 Jahren jemals war. Dieser Mann hat nicht Recht behalten. Und noch etwas Großartiges, ich glaube, dass Gott Humor hat. Warum? Weil der Hammer ist, dieser Spötter, der so gegen die Bibel gelästert hat, er hat es ja dann in der Hölle wahrscheinlich mitgekriegt. Sein Haus, in dem er gelebt hat, wenige Jahre, nachdem er tot war und in diesem Haus nicht mehr war, waren alle Etagen in seinem Haus, auf jeder Etage, mit Stapeln von Bibeln vollgepackt. Das Haus von Voltaire. Warum? Weil die französische Bibelgesellschaft es als Lager und Bibeldepot genutzt hat. Hat Gott nicht Humor? Hat Gott nicht absolut coolen Humor? Der Mann würde sich ja im Grabe rumdrehen. Ist doch wahr, oder? Was für ein Spötter. Und er hat absolut kein Recht. Die Bibel ist der absolute Bestseller. Denn jedes Jahr ungefähr immer roundabout so 40 Millionen Exemplare verkauft. Das heißt, die werden gar nicht mehr mitgezählt in den Statistiken bei Fokus und bei Stern. Ihr kennt ja immer die Belletristik und das, was da alles steht. Die werden nicht mehr mitgezählt, die Bibeln, weil sie jedes Jahr immer und überall immer Nummer eins wären. Das war, ihr merkt, ne? Zensur, Diktatur. Wir leben in einer geheimen Zensur, Fake News. Da steht dann immer das und das ist Nummer eins. Nein, immer, du kannst das nachprüfen. Die Bibel ist immer grundsätzlich fast überall, außer in vielleicht kommunistischen Ländern wie China oder bestimmten Regimen, aber sonst in westeuropäischer und nordamerikanischer Gegend und so weiter, in unseren Gefilden, immer und überall ist die Bibel die Nummer eins. Und teilweise steigt der Absatz auf bis zu 250 Millionen jährlich, aber das liegt dann auch daran, da sind wir auch ehrlich, weil so viele Bibel und Bibelteile auch an die Ärmsten der Ärmsten verschenkt wird, weil sie sich nicht leisten können. Und dann werden Programme gemacht, dass diese Kinder und Jugendlichen mit der Bibel lesen lernen. Ist doch cool, oder? Ist doch genial. Ist doch absolut der Hammer. Ich finde, das ist wirklich cool. Also die Bibel, nur dass ihr das wisst, verkauft sich in Westeuropa, Nordamerika, überall eigentlich immer am besten. Ich habe da mal so ein Zitat gefunden. Da war so ein Journalist, dem ist das mal aufgefallen. Und er hat dann nachgefragt bei der Bibelgesellschaft. Und da sagt er, wie üblich war die Bibel mit weitem Vorsprung größter Verkaufsschlager, würden die Verkaufszahlen der verschiedenen Bibelausgaben in den Bestsellerlisten zusammengezählt, dann gäbe es kaum eine Woche, in der dort ein anderes Buch auftauchen würde. Es ist wunderbar, seltsam oder einfach nur verblüffend, dass in einer zunehmend gottferner Zeit, in der die Zahl der verfügbaren Bücher mit jedem Jahr zunimmt, dieses eine Buch, Monat für Monat den Spitzenplatz belegt. Und dieser kritische Autor, er ist jetzt kein Christ, er schließt seinen Artikel mit den Worten, alle Bibelausgaben verkaufen sich gut, das ganze Jahr hindurch. Haben die Bibelgesellschaften eine Erklärung dafür? Die Bibelgesellschaften haben auf diesen offenen Brief geantwortet und haben darauf eine entwaffnend einfache Antwort gegeben. Es ist eben ein wirklich gutes Buch. Ich finde, das ist der Hammer, Leute. Aber Jesus hat etwas gesagt und das macht die Sache noch wichtiger. Überleg mal, wo du gerade drauf sitzt. Du sitzt auf einem Stuhl. Überleg mal, wo ich gerade drauf stehe oder du deine Füße drauf hast. Weil man immer sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Oder irgendwann wirst du das nicht mehr sehen. Den Boden nicht, das ganze Gebäude, das ganze Viertel. Weil diese Erde wird vergehen. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn du dein Leben, wenn du deinem Leben eine solide Grundlage geben willst, worauf du dich dann verlassen kannst, wenn du weißt, alles andere wird zusammenbrechen, dann weißt du, Gottes Wort, es steht festgeschrieben im Himmel, gibt es sogar eine Bibelstelle. Es ist festgeschrieben im Himmel. Also wenn du irgendein Fundament brauchst in deinem Leben, dann ist die Bibel eine gute Idee. Okay, ein zweites Argument. Ein kleiner Junge ist mit seinen Eltern am Strand. Natürlich nicht jetzt im Februar, sondern in einem schönen Sommermonat. Und es ist so ein kleiner Knirps. Er hat so sein Förmchen und sein Eimerchen da. Und dann kommt er zu Mama und Papa. Ich hab das Meer im Eimer. Irgendwie cool, ne? Vom Verständnis. Er hat das Meer im Eimer. Und wenn du denkst, du hast die Bibel einmal gelesen, du hast sie zweimal gelesen, du hast sie 10-mal durchgearbeitet und du hättest sie dann in deinem Kopf und in deinem Herzen, dann sage ich dir nur, und das ist das zweite Argument, die Bibel ist unerschöpflich. Sie ist unergründlich. Und wenn du meinst, jetzt habe ich es, dann hast du es noch lange nicht. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, die Bibel ist 7-mal geläutert. Das heißt, es findet auf so vielen Dimensionen und Ebenen etwas statt, auch in Prophetie und so weiter, wo es vordergründig gemeint sein kann, in der Historie etwas gemeint sein kann, dann noch heilsgeschichtlich etwas gemeint sein kann und dann noch die pneumatische Auslegung vom Heiligen Geist in eine Situation in der heutigen Zeit, egal wo in der Welt, dass Gott zu irgendjemand das spricht. Es ist unfassbar, ihr Lieben. Das Wort Gottes ist unerschöpflich. Wow, ist doch cool, oder? Du kannst das Meer mit deinem Eimerchen, mit deinem Verstand nicht leeren. Sag doch mal einer Amen. Kannst das nicht erfassen, du kannst das nicht ergründen. Selbst wenn du meinst, jetzt kenne ich dieses Buch. Man kann dieses Buch nie tiefgehend so richtig kennen, auch die größten Theologen nicht. Ein kleines Mädchen lernte eine Nachbarin kennen, eine alte Dame, die dann öfter auf sie aufpasste. Und dieses Mädchen ging dann langsam auch zur Schule. Und dann merkte sie, dass diese Frau eine Christin war und immer in der Bibel las. Und dann hat dieses Mädchen nachgefragt, warum liest du denn immer in der Bibel? Und dann hat diese alte Dame kurz überlegt. Und dann hat sie gegrinst und hat dem kleinen Schulmädchen gesagt, ich lerne für meine Abschlussprüfung. Cool, oder? Das hat eine ältere Person gesagt. Das heißt, egal wie alt wir geworden sind und egal wie gut wir die Bibel kennen, wir lernen alle für unsere Abschlussprüfung, stimmt's? Hey, lass uns dabei bleiben, lass uns dabei bleiben. Ein dritter Grund. Wie gesagt, 7 ist ja diese geheimnisvolle Zahl der Bibel. 7 Argumente, das dritte. Die Bibel hat eine einzigartige Relevanz. Sie ist so wichtig, sie trifft immer wieder so zu, das ist so unfassbar. Ich gebe euch ein Beispiel, ganz praktisch. Wer von euch hat von den sogenannten Gideon-Bibeln gehört? Diese Bibeln werden ausgelegt schon seit, ich weiß nicht, ob es seit den 60er, 70er Jahren ist, auch in Deutschland, werden sie in Krankenhäusern, in Hotels, ja, und überall, wo Leute übernachten, so werden sie überall ausgelegt. Und werden sie auch immer wieder ganz moderne Übersetzungen, dann haben sie damit angefangen, so auf den Inhaltsverzeichnissen, nicht nur die biblischen Bücher, sondern auch so Stichworte zu bringen. Wenn Sie Sorgen haben, dann lesen Sie jetzt auf diesen Seiten nach. Wenn Sie traurig sind, lesen Sie danach. Wenn Sie einsam sind, haben Sie etwas, sind Sie ängstlich oder zu ganz bestimmten Themen werden einfach Sachen vorgeschlagen. Und in der Zentrale der Gideons, da summieren sich die Geschichten, die alle wahr sind, wie dieses Buch relevant ist für die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus den unterschiedlichsten Hintergründen, ob es Männer sind, ob es Frauen sind, egal wie alt sie sind, wie gebildet sie sind. Und Menschen werden angesprochen, egal ob welche Rasse, welches Geschlecht, welches Bildungsniveau, welches Einkommen, Menschen werden in ihrer jeweiligen Situation von Gottes Wort angesprochen und so intensiv angesprochen, dass sie sagen, das habe ich noch nie bei einem Buch erlebt. Und das ist doch der Knaller, oder nicht? Es gibt kein vergleichbares Buch, weil ich gebe nur mal ein Beispiel. Es ist gerade eine berühmte Schriftstellerin verstorben. die war in England gar nicht so bekannt. Rosamunde Pilcher. Hat ganz viele Bücher geschrieben und Romane, und da sind ja ganz viele Sachen auch von verfilmt worden. ZDF, Sonntag, 20.15 Uhr, sage ich nur. Nein, du nicht. Deine Mama. Deine Mama guckt es gerne. Wir wissen es von ihrer Mama. Das wissen wir. Was ich sagen will, jeder Schriftsteller hat ein Klientel. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jeder Schriftsteller zielt auf eine gewisse Klientel ab. Das ist ganz einfach so. Aber dass ein Buch Kinder, Jugendliche, Schwarze, Weiße, Gelbe darf man ja auch aus rassistischen Gründen auch schon alles wieder nicht mehr sagen. Muss man ja aufpassen. Ja, ist doch wahr. Darf der Zigeunerschnitzel nicht mehr sagen. Dass er alles ist ja alles political nicht mehr korrekt. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Ihr wisst, was ich meine. Und es spricht Menschen aus unterschiedlichster Herkunft an. Und das schafft nur die Bibel. Und es verändert das Leben von Menschen. Und das ist so unfassbar stark. Ein viertes Argument, die Bibel entweder mal reinzuspringen in dieses Buch oder dran zu bleiben, das durchzuhalten, das auszuhalten. Warum diese Bibel so einzigartig ist. Sie ist das einzige religiöse Buch mit prophetischen, erfüllten Aussagen. Weißt du, ich gebe euch mal Beispiele. Andere Religionsgründer sind aufgetreten, so wie Mohammed, sagt, er hatte Offenbarungen von Gott. Dann behauptet er das und das und das und er ist das ganz alleine. Es gibt überhaupt keine überprüfbaren Daten und Angaben und so weiter. Und habt ihr schon gemerkt, wie die Bibel dann oft die Jahreszahlen nennt? Dann der hat den gezeugt. Sie ist sehr genau in ihrer Geschichtsschreibung. Ist euch bestimmt schon aufgefallen, den Bibelleser, ne? Warum? Weil es hier um historische Fakten geht. Diese Dinge sind wirklich passiert. Es ist kein Märchenbuch. Es ist wirklich passiert. Und wenn du das überlegst, dass alle anderen schwammig sind, bei Buddha und in den fernöstlichen Schriften, in den Veden und Upanishaden, und da werden irgendwelche Theorien verkauft und keiner kommt mit irgendwelchen Daten rüber. Die Bibel hat so viele Beispiele, wo über Einzelpersonen, über Familien, über ganze Sippen, über Völkerschaften, über Städte und über Länder gezielte Prophetien, ja, ausgesprochen wurden, dass das und das kommen wird. Und das ist nachweislich, hat sich das erfüllt. Und ein Beispiel, was ich konkret machen will, es gibt alleine über eine Person in der Schrift, und das ist die, worauf die Schrift hinzuläuft, mit diesem roten Faden. Dieser rote Faden. Das ist vom Anfang der Bibel im Alten Testament, wo Gott alles erstmal geschaffen hatte und dann hat der Mensch diesen Sündenfall gemacht und es ging alles schief, dass Gott gesagt hat, ich werde das, was ihr verbockt habt, weil ich meine Schöpfung liebe. Ich könnte sie platt machen, aber ich will das nicht. Ich werde einen Retter senden für die ganze Welt. Messias genannt im Hebräischen, schon mal bestimmt gehört, der Messias. Oder im Griechischen, wo wir sind mehr hellenistisch, griechisch geprägt, den Christus, er wird den Christus senden. Und es gibt über 333 messianische Prophetien. Wo er geboren wird, wie er leben wird, dass um sein Gewand gewürfelt wird. Irre, oder? Es ist so irre, 333 Prophezeiungen über den Messias, dass der in Bethlehem geboren wird, der Geburtsort wird genannt. Wenn jemand hat mal gesagt, das ist alles Betrug, bis der rausgefunden hätte, wo er hätte geboren werden sollen, war es schon zu spät. War schon passiert. Versteht ihr? Es ist so unglaublich und Mathematiker haben sich da Gedanken gemacht, aber das werde ich euch ein andermal. Ich weiß, dass dadurch eine Professorin in Mathe und die mit Zufallsrechnungen zu tun hatte, zum Glauben gekommen ist, weil das hat diese Person so geflasht, dass sie gesagt hat, ich kenne mich mit Potenzrechnungen, Zufallsrechnungen aus, das ist Unglaublich. So etwas kann nur übernatürlich sein. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Wir können mit Fakten kommen. Keine andere Religion kann mit Fakten kommen, die wissenschaftlich überprüfbar sind. Ich finde das cool. Halleluja. Yes. Es ist nicht gegen den Verstand. Es geht über den Verstand hinaus. Es spricht nicht gegen die Wissenschaft. Aber unser Verstand reicht von hier bis hier, bei manchen noch bis hier. Und dann war es das. Wenn du Gott fassen könntest, dann wäre Gott nicht allmächtig, oder? Aber Gott, du kannst Gott in dem Sinne nicht beweisen, aber du kannst das Gegenteil auch nicht. Lieben, was ich absolut genial finde, als fünftes Argument, warum die Bibel einzigartig ist, und das ist für Christen unheimlich wichtig, wie positionierte sich unser Religionsgründer Jesus Christus zur Schrift? Was hat er dazu gesagt? Hat er sich irgendwie kritisch geäußert oder hat er sich positiv geäußert? Ihr wisst, zu seiner Zeit, als er auftrat, waren die Schriften des Neuen Testamentes noch nicht verfasst. Die Bibel, die die damals hatten, war nur das sogenannte Alte Testament. Und wo er unter Angriffen des Satans war, was hat er immer gesagt? Weiß das jemand? Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Und er bezieht sich damit nur auf Schriftstellen aus der Tora, aus den Mosebüchern. Das heißt, du brauchst noch nicht mal die ganze Bibel, um den Teufel zu besiegen. Versteht ihr, was ich sagen will? Ein Wort genügt. Es ist deine Waffe. Du musst diese Waffe einsetzen. Es ist eine Waffe, die wir aussprechen müssen. So, völlig klar. Wenn du einen Elektroschocker dabei hast und den nicht anwendest, dann wirkt das nicht. Aber wenn du den anders... Oder wir anderen aus einer anderen Generation, die kamen die Filme ja damals, als ich Teenie war, ins Kino. Laserschwert, ne? Ich habe den ersten als Teenie im Kino gesehen, 77. Wenn du das Schwert nicht zückst, dann kann es ja nicht wirken, versteht ihr? Es kann doch nicht wirken. Aber wenn du das Schwert zückst, dann wirkt es. Und Jesus hat gesagt, immer, es steht geschrieben und hat sich auf alle möglichen Teile des Alten Testamentes bezogen. Auf jeden Teil des Alten Testamentes. Er wurde konkret von ihm bestätigt. Er nannte die Tora, also die Bücher des Gesetzes, er nannte sie Wort Gottes. Er sagte nicht ein Jota oder der kleinste Buchstabe, noch ein Strichlein, wie zum Beispiel ein I-Punkt oder ein T-Strich, wird irgendwie aufgelöst werden oder vergehen. Es wird sich alles erfüllen. Und über die Psalmen sagte er, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und auch die Propheten hat er in seiner, also die ganzen unterschiedlichen Literaturgattungen des Alten Testaments hat er gesagt, das sind Schriften. Und wo Leute ganz kritisch waren, ja mit der Erschaffung der Welt, Genesis, er bezieht sich darauf, auf die Schöpfung des Menschen, auf die Ehe. Wisst ihr nicht, dass den Alten gesagt ist? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen? Und seinem Weibe anhangen? Habt ihr das nicht gelesen? Er bezieht sich darauf und sagt, das steht geschrieben, das ist Wort Gottes. Jesus Christus positioniert sich ganz klar, oder viele sagen, ist die Geschichte mit Jona und ist das überhaupt passiert? Und dann stellt er sich in eine Linie und sagt, das Zeichen, es wird dem Menschen, diesem Geschlecht kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in des Meeres Fisches Bauch war, so wird der Sohn des Menschen, also er selber, Jesus, wird er im Schoß der Erde sein. Versteht ihr? Jesus bestätigt die Schriften. Das ist das Wichtigste mit für uns. Das vorletzte Argument, warum ist die Bibel so einzigartig und großartig? Und das ist auch etwas für Christen so Großartiges. Da muss man Christ für sein, sonst kann man das nicht erleben. Aber das ist wirklich dann der Hammer. Das ist dieses innere Zeugnis und diese innere Bestätigung des Heiligen Geistes. Wer Christ ist, weiß genau, wovon ich spreche. Dass du diese Bestätigung hast, wenn du diese Sachen liest. Und wenn es zu dir kommt, wenn plötzlich das Logos, griechisch das Wort, was da nur geschrieben steht, wenn es auf einmal Rema wird und es wird lebendig, auf einmal springt dieses Wort, dieser Vers dich an. Und denkst, was passiert hier mit mir? Lese ich in diesem Buch oder liest dieses Buch mich? Ich habe schon oft gehört, dass Leute das gesagt haben und es ist mir selber so gegangen. Was ist das für ein Buch? Aber es hat keine Zauberkräfte. Nein, das ist aus dem Guten, das kommt nicht aus dem Okkulten. Es hat nicht Zauberkräfte, es hat viel bessere Kräfte als Zauberkräfte. Ja, dieses Buch liest tatsächlich auch dich. Ist der Hammer, oder? Du liest in diesem Buch und Gott, weil Jesus das Wort ist, das ist nämlich der Knaller. Jesus ist das lebendige Wort und er liest in dir, während du in ihm liest. Das ist so gigantisch und der Heilige Geist bestätigt es. Er gibt dir dieses innere Zeugnis. Und deshalb kannst du nur mit dem Intellekt, mit dem Verstand das nicht herausfinden. Wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, wir brauchen Vertrauen in sein Wort. Und als letztes Argument möchte ich etwas bringen, das habe ich mir extra, ich wollte das eigentlich mehr zu Anfang bringen, aber ich wurde irgendwie so geleitet, dass ich das als letztes bringen soll. Stell dir mal Folgendes vor, das letzte Argument, was ich bringen möchte, dass du dranbleibst in der Bibel oder dass du da reinspringst. Das ist so dieser durchgängige rote Faden, diese innere Einheit und das ist gigantisch. Warum? Stell dich mal folgende Situation vor. Ein Komitee von Schriftstellern würde sich verabreden, und zwar knapp über 40, in der heutigen Zeit, jetzt und heute, die bekanntesten Schriftsteller der Welt, die es gibt, aus etwas über 40 Ländern, sagen wir mal 42 Ländern. Sie würden sich treffen und sagen, wir werden ein 66-bändiges Werk zusammenschreiben. Die Bibel hat 66 verschiedene Bücher als Inhalt. Sie würden sich treffen und dann sagen, es gibt keine Redaktionssitzung, wir treffen jetzt nur einmal, wir sprechen die Themen nicht ab, wir schreiben 66 Bände und es muss eine durchgängige Story haben. Aber wir sprechen nicht, wir telefonieren nicht miteinander. Was würde dabei rauskommen? Stellt es euch vor, was würde dabei rauskommen bei diesem Unterfangen? Ich meine das sehr ernst. Wär nicht so toll, oder? Weil selbst wenn gute Romane und Serien dann oft daraus gemacht werden, da staubt man das, dass man sagt, wie haben die das gemacht? Haben die sich im Team zusammengesetzt, das gemeinsam entwickelt? Oder war das bei Doing? Haben die das immer weiterentwickelt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nach der Folge, was kommt dann? Versteht ihr, was ich meine? Aber da waren immer irgendwie Absprachen, entweder vorher oder während sie es entwickelt und geschrieben haben. Ihr wisst, was ich sagen will. Jetzt passt mal auf. Die Bibel, eigentlich nicht ein Buch, sondern eine Bibliothek von 66 unterschiedlichen Büchern. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Sie wurde verfasst auf der menschlichen Ebene von etwas mehr als 40 verschiedenen Schriftstellern, die in einem Zeitraum von ca. 1500 Jahren auf unterschiedlichen Kontinenten, ohne eine Redaktionssitzung zu haben, die waren in Europa, die waren in Asien und die waren in Afrika. Sie waren in Gefängnissen, sie waren auf Wüstenwanderungen, sie waren auf Schiffen, sie waren überall. Sie waren Herrscher, sie waren Ärzte, sie waren Zolleinnehmer. Ihr könnt das alles nachprüfen, was ich sage. Und dann haben diese knapp etwas über 40 Leute eine Storyline geschrieben, wo du sagst, da ist ja alles drin. Und da ist, was ist denn da alles drin an Literaturgattung? Da ist drin für unseren Verstand Prosa, dass wir rein vom Verstand angesprochen werden. Dann unsere Seele soll angesprochen werden. Dann ist Poesie da drin, Dichtung, Lieder, Gebete, Lobpreis. Dann sind da Lehrbriefe drin und Sprichwörter. Alle Facetten von Literatur sind da drin. Und insgesamt ist dieses Werk ein Epos. Und es passt zusammen, wo du denkst, wenn wir die Bibel kennenlernen, ich staune, ich habe Ehrfurcht und Respekt vor diesem Buch. Weil ich lese und arbeite systematisch durch seit ca. 38 Jahren. Und ein bisschen kenne ich mich jetzt darin aus. Und je mehr ich es lese, desto faszinierter bin ich. Ich sage, das ist der absolute Wahnsinn. Hier war eine übernatürliche Hand am Werk und das ist der Anspruch der Bibel. Sie sagt, hey, hier gab es eine übernatürliche Redaktionssitzung durch den Heiligen Geist, der diese verschiedenen Menschen inspiriert hat. Und deshalb ist dieser rote Faden der Bibel drin, denn wenn du überlegst, was ist der rote Faden? Der rote Faden ist, du kannst es verstandesmäßig sagen, ich sage es heute mal, mehr so als Love Story. Es ist die Geschichte eines Königs der im alten Bund eine Frau für sich sucht. Symbolisch. Und er erwählt als Braut für sich das Volk Israel. Stimmt's? Könnt ihr alles nachprüfen und nachlesen. Und diese Frau, dieses Volk ist dann untreu. Eine unzüchtige, untreue, eine hurerische Frau. Und Gott verzweifelt. Gott verzweifelt. Und du würdest auch verzweifeln, wenn du dein Herz einer Person geschenkt hättest und diese Person würde dich hintergehen und dich betrügen. Sag mal Amen. Stimmt's? Da wärst du am Verzweifeln. Deshalb ist Gott nicht nur ein gefühlloses Computergehirn, sondern diese Story des alten Bundes, dass er ein Gott ist, der sich ein Weib sucht. Deshalb dieses Bild auch der Ehe. Weil es geht nicht um Polygamie und es geht auch nicht um Polytheismus, Vielgötterei. Es geht um einen Gott. Versteht ihr? Ein Gott, ein Mensch hat einen Gott und ein Mann hat eine Frau. Und das ist das Abbild. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir stellen das dar. Und deshalb ist Vielgötterei Sünde. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und auch Vielweiberei und Männerei gibt es ja auch heute. Ist Sünde, das will Gott nicht. Und deshalb geht die Story, der rote Faden geht weiter im Neuen Testament. Dieser König hat einen Sohn und er hat nicht nur für sich eine Braut gesucht. So interessant, wie man die Bibel lesen kann, in welchen Facetten, stimmt es nicht? Du kannst sie historisch lesen, dann kannst du sie als Love Story lesen. Und dann liest du, der König Vater sucht eine Braut für seinen Sohn. Und das sind wir, das ist die neutestamentliche Gemeinde. Wow. Hammer, oder? Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist eine große Beute für unser Leben, da sind Schätze drin. Und du offenbarst immer wieder Schätze. Und ich bete, dass du Menschen dieses Buch wichtig machst. Es ist die Kraft für unser Leben, es ist die Nahrung, es ist das Licht. Und wir sind wie Verrückte, wenn wir mit Licht umherlaufen und sagen, es ist so dunkel, es ist so dunkel, wir schalten das Licht nicht ein. Es ist verrückt, wenn wir sagen, meine Seele hat so Hunger, ich bin so leer, es ist eine solche große Leere in mir. Und du sagst, dein Wort ist meine Speise. Wenn wir noch so viel essen, unsere Seele wird immer leer bleiben. Es wird anfangen, dein Wort zu essen. Und dann wird unsere Seele gefüllt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass Veränderung durch dein Wort in das Leben von Menschen hier kommt. Du sagst, dein Wort ist ein Same, der Kraft hat, in dem alles eingelagert ist. Und wenn Menschen das aufnehmen, in dieser DNA des Samens ist alles drin, was sich entwickeln kann. Und wenn das ins Herz gelassen wird, dann wird dieser Same aufgehen und er wird unglaublich starke Frucht bringen. Und ich bete im Namen Jesu, dass du dein Herz dafür öffnest, dieses Wort in dich hineinlässt, dass du diese Freude an Gottes Wort in dich hineinlässt, ja, dass du dich freust über das Wort wie jemand, der eine große Beute findet. Sei darin gesegnet. In Jesu Namen. Amen.